Donna und Reuschelmark kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donna und Reuschel. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Wir sprechen heute über den Immobilienmarkt in Deutschland. Und mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel und habe mir heute zum Gespräch einen Experten eingeladen, der sich in dem Thema sehr, sehr gut auskennt. Das ist mein Kollege Stefan Schneider, Geschäftsführer von der Donner & Reuschel Finanzservice GmbH. Hallo lieber Stefan, ich freue mich, dass du heute dabei bist und vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern am Anfang ganz kurz erklären, was ihr bei der Donner & Reuschel Finanzservice GmbH macht.
Ja, Carsten, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mal wieder Teil deines Podcasts sein zu dürfen. Wir bei der Donner & Reuschel Finanzservice haben hauptsächlich zwei Geschäftsfelder bei uns in der GmbH gebündelt. Das ist größtenteils das Thema Immobilientransaktion. Das heißt, wir sind der Partner für unsere Kunden, wenn es in den Bereich Immobilienverkauf oder auch Kauf von Immobilien geht, als klassischer Immobilienmakler und Transaktionspartner. Der zweite Ast, den wir noch in unserer Gesellschaft haben, ist das Thema Versicherungsmakelei für unsere Kunden. Das heißt, wir unterstützen die Kunden hier auch ganzheitlich im Versicherungsbereich.
Klasse, vielen Dank dafür. Du hast glaubwürdig untermauert, dass du ein Experte bist in dem Gebiet. Dafür haben wir dich eingeladen, bestens. Ja, lass uns einsteigen. Ich habe die Immobilienmärkte natürlich auch immer im Blick aus volkswirtschaftlicher Sicht. Und das, was ich mir angucke, das sind Indizes zumeist, also Preisindizes. Und da habe ich insbesondere zwei immer im Blick. Und da gibt es nämlich positive Nachrichten. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen in dem Podcast mal wieder über das Segment der Immobilienmärkte sprechen. Wenn wir zunächst einmal schauen auf den GREIX-Index, das ist ein Immobilienmarktindex oder Preisindex, der unter anderem vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft unterstützt wird oder mitberechnet wird. Und wenn wir da mal in die einzelnen Segmente schauen, wir sprechen erstmal nur über den Bereich Wohnen, dann können wir feststellen, dass wir bei Eigentumswohnungen im dritten Quartal ein leichtes Preisplus eben auf Indexebene gesehen haben. Um 1,4% sind die Preise gestiegen und erstmals, seitdem wir 2022 den Preiseinbruch erleben mussten, zinsinduziert, erstmals haben wir damit im dritten Quartal auch ein Preisplus im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal gesehen, bei Eigentumswohnungen nämlich um 0,9%. Das ist noch hauchdünn, aber immerhin positiv. Bei Einfamilienhäusern sieht es ähnlich aus, ein größeres Plus im Vergleich zum Vorquartal und ein kleineres Plus im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn wir auf einen ähnlichen Immobilienindex schauen, nämlich den VDP Immobilienpreisindex vom Verband Deutscher Pfandbriefbanken, dann zeichnet sich hier ein ähnliches Bild ab. Im Bereich Wohnen, vor allen Dingen eigengenutztes Wohnen, ein leichtes Plus im Quartalsvergleich. Ich finde die beiden Indizes deswegen immer so gut und maßgeblich, weil sie auf Transaktionsdaten basieren, auf echten Transaktionsdaten, wobei wir eine kleine Einschränkung machen müssen, was die Aussagekraft dieser Indizes eingeht, weil wir haben natürlich weiterhin das Problem, dass einfach relativ wenig Transaktionen stattfinden. Es ist wohl ein bisschen mehr geworden in den letzten Wochen und Monaten, aber es ist insgesamt noch relativ wenig. Stefan, wie ist dein Bild? Also auf Indexebene, so aus volkswirtschaftlicher Sicht, kann man sagen, wieder leicht positive Nachrichten. Ist das das, was auch dein Bild ist, wenn du auf den Immobilienmarkt schaust?
Ja, Carsten, die Betonung hier liegt wirklich auf das Thema leichte Verbesserung. Die Daten oder die Themen, die du gesagt hast, die nehmen wir in Abschnitten auch so wahr. Ich würde da noch ein bisschen tiefer gerne reingehen. Wir haben die letzten zwei Jahre, wie du richtigerweise gesagt hast, bedingt durch den drastischen Zinsanstieg eine extreme Unsicherheit und einen extremen Rückgang im Transaktionsvolumen gesehen. Und auch die Leute sind immer weiter in Unsicherheit geraten, was das Thema Immobilieninvestment, obwohl sowohl Eigennutz als auch Kapitalanlage geht. Und wir haben schon gesehen, dass aufgrund der niedrigen Transaktionen natürlich die Transaktionen, die noch passiert sind, auf niedrigem Niveau geschehen sind. Was wir feststellen können ist, wir haben ja dieses Jahr eine deutliche, ob man deutlich sagen kann oder nicht, aber für den Immobilienmarkt schon in meinen Augen zu dem, was war, eine deutliche Reduzierung wieder der Zinsen erleben dürfen, was einerseits natürlich zu einer besseren Fremdfinanzierungsgestehung einer Immobilie geführt hat und zweitens, wir haben in meinen Augen ein relativ stabiles Zinsumfeld gesehen dieses Jahr, was Immobilienkredite angeht. Das heißt, die Bandbreite an Schwankungen ist nicht so stark gewesen, wie es letztens im Anstieg war. Was dann in meinen Augen noch vielleicht zu betrachten ist, ist der emotionale Teil. Denn offizielle EZB-Leitzinssenkungen korrelieren ja bei vielen im Kopf immer mit Leitzinssenkungen oder mit Zinssenkungen auch für Immobilienkredite. Das hast du ja in vielen deiner Folgen auch schon mal klar gemacht, dass das nicht immer 1:1 korreliert. Aber zumindest ist es die psychische Komponente, die jetzt wieder mehr Käufer an den Transaktionstisch bringen. Das heißt, was wir ganz klar feststellen ist, dass wir bei Immobilienangeboten und bei Transaktionen wieder mehr Marktteilnehmer dabei haben, die sich die Themen anschauen, die besichtigen, die aber auch Gebote abgeben. Und diese Gebote, die kommen, sind wieder in einem stabileren Preisgefüge. Immer noch auf dem Niveau, wo wir uns gerade bewegen. Aber die Vorzeichen, dass jetzt wieder der Transaktionsmarkt leicht ansteigt, ist durchaus gegeben. Wir haben, und das ist, glaube ich, auch klar, vor allem, wenn wir auf den Bereich Wohnen gehen, wir haben jetzt schon drastisch steigende Mieten, die sich immer weiter in den nächsten Jahren oder jetzt kurzfristiger Art nach oben entwickeln werden. Und das Thema steigende Mieten, somit auch im Immobilienbestand steigende Renditen, sind natürlich für viele Käufer jetzt so ein Sweet Spot, wo ich sagen kann, habe ich den niedrigsten Preis oder einen Rückgang im Immobilienpreis jetzt als Dip erlebt, in Verbindung mit zurückkommenden Zinsen, mehr Nachfrage wieder bei den Käufern. Das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein Sweet Spot, die frühe Antizipation für Immobilienkäufer jetzt auch rechtfertigt, dass die Preise leicht steigen. Aber wie so oft im Immobilienmarkt, es ist eine leichte und langsame Steigerung. Wir sind hier nicht sehr volatil in der Geschwindigkeit nach oben, aber man merkt durchaus, ich wiederhole mich, mehr Teilnehmer an den Transaktionen und auch wieder leicht steigende Transaktionen aufgrund der gesunkenen Zinsen vor allem.
Ja, also man kann in meinen Augen dann offensichtlich von so einer Bodenbildung sprechen, leicht positiven Raten, aber von der großen Euphorie sollte man noch nicht sprechen. Also ob die Immobilienpreise so rasant ansteigen, wie das bis vor dem Zinsanstieg der Fall war, das ist wahrscheinlich fraglich.
Ganz genau, da stimme ich dir zu. Wir werden keine deutliche Steigerung in den Immobilienpreisen kurzfristig erleben. Was wir aber immer auf mittelfristiger Sicht die nächsten 2 bis 3 Jahre sehen werden, ist, dass mit steigenden Mieten und steigenden Renditen aus den Immobilien natürlich auch die Preise wieder etwas nachziehen werden. Das ist ganz klar das Thema. Aber dass wir wieder auf ein Niveau kommen, das ist sehr stark korreliert natürlich mit den Zinsen. Und die sehen wir ja nie oder aktuell nicht oder bei Weitem nicht in dem Niveau, wie wir es mal hatten. Aber ganz klar, die Immobilienpreise bewegen sich gerade seitwärts. Auch schon die letzte Zeit, aber wenn man wie ein Immobilieninvestment ja meistens angelegt ist, langfristig denkt und langfristig schaut, werden mit steigenden Mieten die Immobilienpreise auch hinsichtlich der Inflation die nächsten Jahre wieder steigen.
Ja, du hast eben schon die Nachfrage, die zunehmende Nachfrage am Transaktionsmarkt oder von Käuferseite angesprochen und eben ganz kurz das Thema Mieten. Wir haben ja nach wie vor die Situation, dass wir in Deutschland ein wirklich breit gefächertes strukturelles Unterangebot an Wohnraum haben. Da trägt ja einerseits eine sehr hohe Nachfrage bei, insbesondere in den Metropolregionen. Wir haben eine Tendenz zu Single-Haushalten, wir haben relativ viel Zuzug und. Aber in den letzten 1-2 Jahren ist dieses Unterangebot ja auch dadurch noch verstärkt worden, dass eben immer weniger gebaut wurde. Die Zinsseite hat da einen wesentlichen Kostenfaktor natürlich nach oben getrieben, was dann auch den Bausektor ein Stück weit oder dass die Bautätigkeit ein Stück weit abgewürgt hat. Schon in den Jahren vor der Zinswende waren aber ja auch die Kosten ein ganz großes Problem. Also Baukosten, Rohstoffkosten, natürlich auch Nebenkosten, die durch Regulierungen entstanden sind, beispielsweise Lohnkosten und. Hast du einen Blick auf dieses Segment? Kann man sagen, naja, bauen wird auch wieder kostengünstiger, abgesehen von der Zinskomponente, oder ist es eher so, dass die Kosten hoch bleiben, tendenziell weiter steigen und über vielleicht sinkende Zinsen das Bauen wieder ein bisschen günstiger wird?
Ja, also wir sehen hier aktuell schon eine klare Entwicklung, dass es im Bereich der Baukosten, ob Lohnkosten oder ähnliches, in verschiedenen Gewerken, vor allem in den Gewerken, die vorne kommen, Hochbau etc., dort haben wir leichte Kapazitäts- oder die Kapazitäten sind breiter. Das heißt, dort geben die Preise etwas nach. In den Innenausbaugewerken etc. Sehen wir hier gar nichts nachgeben. Die Preise sind stabil hoch, die Kapazitäten sind sehr gefragt. Das heißt, ich persönlich glaube nicht, dass wir an der Baukostenschraube die nächsten Jahre hier einen Rückgang sehen werden, sondern die Baukosten werden auf dem Niveau, wie wir sie haben, leider Gottes bleiben. Ein weiterer extremer Kostenpunkt im Bau, den man immer nicht sieht, sind die indirekten Kosten aus Regulatorik, Steuern, Gebühren. Das sind in meinen Augen Effekte, die wir rein staatlich bedingt haben aus der Ecke und was das Bauen auch an sich noch viel, viel teurer macht, wie wir es aktuell haben. Sämtliche Kampagnen oder sämtliche Gesetzesideen in Richtung Deregulierung, schnelleres Bauen, Entbürokratisierung des Bauens sind in meinen Augen eine der wichtigsten Stellschrauben, um auch wieder den Bauträgern attraktiv ein bisschen entgegenkommend in den Baukosten das zu zeigen. Wir müssen aber, und das ist mein Appell, und lustigerweise, heute war im Bundestag ja der Kanzler auch zu Fragen aufgefordert zu äußern, also quasi in einer Art Redeschlacht oder Interview zu fragen im Bundestag. Und dort hat er für mich auf die Frage der Linken hin, was er denn gegen die Wohnungsnot gemacht hat, eine sehr klare Aussage gebracht, die ich in dem Falle auch zu 100% mit ihm teile. Wir dürfen uns nicht dem Glauben hingeben, dass mit der Mietpreisbremse, mit der Mietregulatorik auch nur eine neue Wohnung in Deutschland entsteht. Wir müssen aufpassen. Wir brauchen sozial bezahlbaren Wohnraum, gar keine Frage. Aber wir schaffen nur die Mieten, diese irre Mietsteigerung, die jetzt kommt und weiterkommen wird, geht nur weg, wenn wir mehr Angebot an verfügbaren Wohnraum schaffen. Und das geht nur, wenn wir mehr Wohnungen bauen. Denn das strukturelle Problem in Deutschland ist folgendes, dass wir seit 10 Jahren konsequent hunderttausende Wohnungen zu wenig bauen, bei steigender Zuwanderung, steigender Bevölkerung. Und das ist das Problem, was die Mieten im Kern so steigen lässt und wir nicht schaffen, genug Wohnraum zu schaffen, vor allem in Metropolregionen. Und das sind, glaube ich, die zwei Themen, die man hier sehr stark betrachten muss. Und wie du richtigerweise sagst, man muss günstiger bauen können, einfacher bauen können, vielleicht auch mal die Standards runterzusetzen, um Wohnraum zu schaffen. Und das geht aber bei den aktuellen Kostenrahmen so nicht.
Verstehe. Da habe ich ja durchaus positive Hoffnung, dass wir mit einer neuen Bundesregierung, die wir dann im Laufe des ersten Quartals hoffentlich relativ zeitnah bekommen, vielleicht in diesem Punkt, gerade was Regulierung, auch in vielerlei anderer Hinsicht, was Bürokratie angeht und den Standort zurückwirft, dass wir da einfach andere Akzente sehen und vielleicht tatsächlich die ein oder andere Erleichterung. Ansonsten, du hast es eben angesprochen, schauen wir vor allen Dingen natürlich auf die Zinsseite, und um das an dieser Stelle ganz kurz nochmal mit reinzubringen, wir erwarten von Seiten der EZB, die in diesem Jahr noch einmal eine Ratssitzung abhalten wird, einen weiteren kleinen Zinsschritt nach unten um 0,25%. Dann wäre der Einlagenzins von 4% auf 3% abgesagt. Und ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr noch einige weitere Zinsschritte nach unten sehen. Und das heißt zumindest eben die Notenbankzinsen, die Leitzinsen sinken weiter, die Zinsen am kurzen Ende sinken weiter. Das bedeutet für Anleger auch, dass Konto- und Termingeldverzinsungen unattraktiver werden. Und das sorgt dann vielleicht auch ein Stück dafür, dass wieder die Nachfrage im Immobiliensektor steigt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, das hattest du angesprochen, Stefan, das würde ich unterstreichen, dass also zumindest Teile dieser Leitzinssenkung auch am langen Ende bei Renditen von Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten ankommen und damit eben auch bei Hypothekenfinanzierung. Das ist, glaube ich, die Perspektive, die dann auch für eine weitere Stabilisierung sorgen könnte. Jetzt haben wir ganz viel über das Segment Wohnen allgemein gesprochen. Ich würde ganz gern von dir nochmal eine Einordnung haben zu zwei Untersegmenten, Stefan. Zum einen, ich habe es eben schon angesprochen, gerade in den Metropolregionen haben wir natürlich Zuzug. Da haben wir eine immer weiter steigende Nachfrage. Kann man das verallgemeinern? Oder muss man da unterscheiden zwischen Metropolregion, ich sag mal Speckgürtel, und dem, was dann kommt, dem ländlichen Raum? Wie siehst du das?
Also danke für die Frage. Ich glaube, in den Metropolregionen, vor allem in den A-Städten wie München, Frankfurt, Hamburg, Berlin, ist die Not an Wohnungen und die Not an Wohnraum noch extremer, als es im ländlichen Bereich ist. Die Attraktivität dieser Metropolregionen, die Attraktivität der Jobs, die aus diesen Metropolregionen kommen, die zieht natürlich Menschen extrem an, auch die Lebensqualität dort. Damit einhergehend sind die Speckgürtel und die B-Städte um diese Metropolen herum genauso gefragt. Also wenn wir jetzt nach München schauen, ob es Augsburg, Regensburg oder Landshut ist, das sind Städte, die direkt von München profitieren und nach wie vor auch hier extrem positiv zu sehen sind. Im ländlichen Raum allerdings ist es so, dass wir in gewissen Landstrichen in Deutschland schon Themen haben, wo die Demografie im negativen Sinne zuschlägt. Wir schon Probleme haben oder die Leute dort Probleme haben, ihre Wohnungen vermieten zu können, weil eben die Attraktivität des Standorts vielleicht nicht immer gegeben ist. Grundsätzlich, weil die Leute natürlich, wenn sie sich's aussuchen können, sehr gerne in Metropole oder lebenswerte Landstriche in Deutschland ziehen. Allerdings muss man auch hier sehen, dass das Thema Demografie schon auch ein Thema ist, das im Immobilienmarkt oft in der aktuellen Diskussion vergessen wird. Die Leute werden immer älter und auch die Anforderungen an den Wohnraum werden andere. Denn durch eine zunehmend alternde Gesellschaft sind Thema Barrierefreiheit und Zugang zu den Wohnungen und dann auch ein lebenswerter und bezahlbarer Wohnraum im Alter auch Themen, die wir gerade in der jetzigen Diskussion gerne vergessen. Und das sind, glaube ich, Themen auch mit dem Thema Homeoffice in Verbindung. Ja, das ist ja noch nicht gesamt zurückgekehrt. Das heißt, die Leute haben sich ans Homeoffice gewohnt, die Firmen bieten weiter Homeoffice an. Das führt oder hat und wird weiterhin zu einer Stärkung der ländlichen Regionen in lebenswerten Teilen Deutschlands führen. Gar keine Frage. Vor allem auch da wieder in direkter Verbindung vielleicht zu Metropolen, wo man dann doch in das Office, wo man angestellt ist, zweimal die Woche mit geringem Aufwand oder guter ÖPNV-Anbindung pendeln kann. Also das sind so Themen, die wir schon sehr klar sehen, aber Landstriche mit schwieriger wirtschaftlicher Ausgangslage und tendenziell Wegzug sind Themen, wo wir hier schon im Immobilienbereich kritisch sehen.
Okay, also man kann nicht verallgemeinern, man muss schon im Detail gucken. Und ein weiteres Detail, eine Unterscheidung, die ist mir nämlich aufgefallen mit Blick auf diese Immobilienpreisindizes, die ich ganz am Anfang nannte. Da wurde nämlich in einem Fall unterschieden oder explizit nochmal ausgewiesen, die Preisentwicklung beim Neubau, also Neubau-Wohnimmobilien. Und da konnte man eindrucksvoll erkennen, dass erstens dieser Preisrutsch nach der Zinswende 2022 deutlich weniger stark ausgefallen ist. Also die Preise sind nicht so stark abgetaucht. Und die Tendenz nach oben ist jetzt auch schon erkennbar mit dem Ergebnis, dass man sagen kann, bei Neubauwohnungen oder Immobilien, also mit dem Hintergrund Wohnen und Neubaucharakter, haben wir fast das Vorzinswendenniveau wieder erreicht. Das ist wahrscheinlich auch eine Unterscheidung, eine Differenzierung, die man zukünftig vielleicht noch mehr mit im Blick haben muss, ne? Also Neubau versus alles, was älter ist als, ich sag jetzt mal ganz grob 10 Jahre.
Ganz genau. Also beim Neubau spielen ja zwei Stränge hier sehr stark mit rein. Der eine ist, ich glaube, es gibt gewisse Hürden und Niveaus, die kann ein Bauträger im Neubau gar nicht unterschreiten aufgrund der hohen Baukosten. Das heißt, man kann Preissenkungen gar nicht weitergeben, die notwendig wären, um den Neubauvertrieb vielleicht verkaufbar zu machen, denn die Gestehungskosten sind einfach auf einem Niveau, wo sie sind. Und ich meine, das, was es kostet, muss bezahlt werden. Deswegen sind dort vielleicht die Rückgänge auch etwas niedriger gewesen. Aber der wichtigere Aspekt bei dem Thema ist natürlich folgender. Das Thema GEG, Dekarbonisierung des Gebäudeenergiebestandes aufgrund des Pariser Klimaabkommens etc. pp., die sind ja nicht weg. Nur weil das Gesetz jetzt etwas entschärft wurde, heißt es ja nicht, dass wir die Gebäudebestände in Zukunft grüner und energetisch besser machen müssen. Und da stellen wir sehr stark fest, dass natürlich Neubauimmobilien oder gut sanierte oder gut sanierte Immobilien, die sich dann in diesem Bereich bewegen, weniger Preisabschläge oder höherer Nachfrage sich bedienen, wie Immobilien mit schlechtem oder sehr schlechtem energetischem Zustand. Dort sehen wir herbe Preisabschläge, die werden sehr stark abgestraft, klarerweise, weil die Fristen, die im Pariser Klimaabkommen oder im deutschen Gesetz stehen, auch da sind. Und keiner weiß aktuell, wie auch hier eine kommende Bundesregierung mit dem Thema umgehen wird oder sich bei diesem Thema positionieren wird. Aber ich glaube, uns sollte allen eins klar sein. Die Hauptvorgaben für dieses Thema energetische Gebäudesanierung kommen nicht aus der Bundesregierung, sondern die kommen aus dem Parlament in Brüssel, von der EU. Das heißt, wir werden uns nie dem Thema verschließen können, Immobilien in die nächste Generation klimaneutral bis zu dem gewissen Zeitpunkt 2045 zu bringen. Und das heißt, dass jetzt natürlich Leute, die jetzt in Immobilien investieren und das schon auf dem Schirm haben, sehr gut aufgehoben sind im Neubau, weil ich hier schon die Standards erfülle, die nächsten Jahre da sein müssen, vor allem im dekarbonisierten Immobilienbestand. Und das sind Themen, die sehr stark für den Neubau sprechen. wohl wissend, dass aufgrund der hohen Kosten die Renditen eben noch nicht erwirtschaftet werden, die man da braucht, aber zumindest hat man eine gewisse Laufruhe der nächsten Jahre, wenn man ein solides Investment haben möchte. Und diese beiden Aspekte, glaube ich, sind die Themen, die für den Neubau sprechen können, zumal die Regierung ja jetzt mit den hohen Abschreibungswerten auch für vor allem klimafreundlichen QNG-Bau etc., vor allem auch im Neubau für die Abschreibungsmodelle, erste Anreize gesetzt haben, die bei den Leuten gut aus oder gut ankommen und schon wieder auch hier leichte Tendenzen spürbar sind, dass wieder der Neubauvertrieb etwas anspringt. Wohl wissen, dass das, was da ist, noch viel zu wenig ist, um den auf breiter Front nach vorne zu bringen, um, jetzt komme ich wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück, mehr Wohnungen zu bauen, um den krassen Mietanstieg zu regulieren.
Klasse, vielen Dank. Haben wir einen guten Einblick bekommen in das Segment Wohnen. Wir wollten ganz zum Schluss noch mal ganz kurz auch auf die gewerblichen Segmente schauen oder nicht auf die, sondern auf zwei insbesondere, die ich mir jetzt rausgepickt habe. Stefan, eine ganz kurze Einwertung von dir. Vor allen Dingen die Segmente Einzelhandel und Büro kann man sicherlich auch schwer pauschalisieren, aber wie siehst du da die Preisentwicklung? Auf Indexebene sind das noch nicht die Bereiche, wo wir positive Preisentwicklung erkennen können, vielleicht aber auch eine Stabilisierung?
Diese beiden Segmente sehe ich ehrlicherweise noch kritisch, aber man muss sehr stark unterscheiden. Gehen wir mal zum Einzelhandel. Der Einzelhandel, der hatte vor Corona schon Probleme, der hatte während Corona Probleme und der Einzelhandel hat jetzt als Assetklasse im Immobilienbereich schon immer noch Probleme. Denn am Ende des Tages, wir haben die Situation der Wiedervermietbarkeit, Leerständen. Man sieht in vielen Städten auch hier schon längere Leerstände in Ladenzeilen. Hatte man auch in den Metropolen wie Hamburg, Berlin gesehen, dass dort Leerstände sind. Ich glaube, das Thema kommt in guten Lagen, in gut frequentierten Lagen zurück. Aber in Innenstädten, die an sich Probleme haben, Leute anzuziehen, ist der Einzelhandel eine Assetklasse, die sehr, sehr schwierig ist. Man sieht auch die Galeria Kaufhof etc., Karstadt-Insolvenzen sprechen ja ihr Thema damit rein. Das hat sicherlich auch andere Gründe, aber der Einzelhandel muss sich neu erfinden im Immobilienbereich, um hier mit neuen Konzepten erfolgreich zu sein. Das sagt die Branche aber schon seit mehreren Jahren. Thema Büro ist sehr, sehr differenziert zu betrachten. Ich glaube, Büro in guten Lagen, in guten Innenstadtlagen, vor allem auch hier mit modernen, flexiblen Büroflächen, aber auch schon energetisch mit gewissen Labels versehenen Energieklassen, haben nach wie vor sehr hohe Nachfrage, sehr hohe Mieten, auch gute Vertragslaufzeiten, denn das ist nachgefragt, weil wenn die Leute ins Office kommen, dann wollen sie tolle, moderne Flächen in guten Lagen und in stylischen Umgebungen. Was wir feststellen ist, Büro in Peripherielagen, also der Klassiker im Norden einer Stadt, die Büroflächen, die Bürotürme, die dort liegen, die sind unter massivem Druck im Immobilienbereich. Dann vielleicht noch im schlechten Zustand, energetisch, nicht modern, einfach alte Architektur. Das sind Assetklassen, die brauchen dringend ein Refurbishment, die brauchen dringend neue Konzepte. Es wird dann immer sehr schnell die Unkenrufe laut, ja, dann wandeln wir es halt in Wohnungen um. Das ist gar nicht so einfach. Das ist baulich echt, echt schwierig, auch mit den ganzen regulatorischen Anforderungen. Auch hier wieder, ich sehe die beiden Assetklassen, um das abzuschließen, Büro und Einzelhandel, kommt wieder sehr, sehr, sehr stark auf die Lage und auf den Zustand und auf die Drittverwendbarkeit an oder um die Umnutzung an, in Peripherielagen sehr schwierig.
Klasse. Vielen Dank für diesen Überblick. Perfektes Schlusswort. Das fasse ich jetzt auch mal so als Fazit zusammen. Es gibt ganz klar positive Tendenzen, positive Anzeichen, dass es auch am Immobilienmarkt in Deutschland stabiler zugehen wird oder auch wieder vom Preis nach oben gehen wird. Aber man muss tatsächlich im Detail gucken. Einige Details konnten wir ganz gut rausarbeiten, glaube ich. Für diejenigen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch weitere Fragen haben, kann ich anbieten, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind über die gängigen Social-Media-Kanäle erreichbar, zum Beispiel über LinkedIn. Und ich bedanke mich erstmal bei dir, Stefan Schneider. Wir werden bei Zeiten wieder ein Update zum Immobilienmarkt sicherlich gemeinsam durchführen. Bis dahin alles Gute.
Danke, Carsten.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Markt Compacting.